Und jetzt haben wir gesehen, gewissermaßen ist das jüdische Volk so auf die Seite gestellt worden. Seit dem Jahr 70, seit dem Jahr 30. Nun hat Gott dieses Volk verworfen, verstoßen. Es gibt viele hochmütige Christen, die denken, Gott hat Israel verstoßen, Israel hat keine Zukunft mehr. Aber dann hat man das Neue Testament nicht gelesen, nicht ernst genommen. Paulus schreibt doch im Römerbrief, Kapitel 11, so unmissverständlich. Ich frage nun, hat Gott sein eigenes Volk verstoßen? Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und effektiv bereits zur Zeit von Paulus haben Zehntausende von Juden an Jesus geglaubt als ihren Messias und sind zur Überzeugung gekommen, dass er für ihre Schuld persönlich gestorben ist. Aber im Blick auf die Masse des Volkes schreibt Paulus weiter, sie haben zwar einen falschen Schritt getan durch die Ablehnung des Messias, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Also nach dieser Stelle ist Israel erstens mal nur zum Teil verhärtet gegenüber dem Messias. Und das ist nur zeitlich beschränkt, denn es heißt, das wird nur so lange dauern, bis eine bestimmte Zahl, eine von Gott festgelegte Zahl von den Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben an den Messias gekommen ist. Das heißt, wir haben hier eine gewaltige Wende in der Heilsgeschichte. Israel hat einen falschen Schritt getan, die Masse des Volkes, aber das soll nun den anderen Völkern einen Vorteil bringen. Und effektiv, vom ersten Jahrhundert an, wurde die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Messias, hinausgetragen in alle 5 Kontinente. Und zwar ausgehend von der Stadt Jerusalem. Jerusalem ist der Ausgangsort der Weltmission für die gute Nachricht des Messias. Und dann ist sie gekommen zu den entlegensten Stämmen in Afrika, zu den Indianern in Amerika, zu den Chinesen, zu den Eskimos. Nun, das ist als symbolisch für alle 5 Kontinente. Und es ist so, dass die Bibel bis heute in wenigstens teilweise in über 2000 Sprachen übersetzt worden ist. Und es gibt auf Tonträgern Botschaften der Bibel in über 4200 Sprachen und Dialekte. Und nun, diese Botschaft soll verkündet werden den anderen Völkern. Aber es ist zeitlich beschränkt. Es kommt nämlich die Zeit, wo Gott sich wieder des Volkes Israels annimmt. Und das ist nun der Punkt der Endzeit. 1948 wurde bereits der Staat Israel wieder gegründet. Das ist nun ein sehr deutlicher Hinweis, dass die Periode des zur Seite gestellt Seins ein Ende nimmt. Jeremia hatte das schon vor 2600 Jahren vorausgesagt. Jeremia 32, Vers 37. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben haben werde, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Jeremia sagt auch, Kapitel 31, Vers 10 und 12, ihr Völker, hört, was der Ewige euch sagt. Macht es auf den fernsten Inseln bekannt. Ich habe Israel zerstreut. Ich werde es auch wieder sammeln. Sie werden zum Berg Zion kommen und Jubellieder anstimmen. Vor 2600 Jahren verkündet und wir sind heute Augenzeugen, wie sie kommen. Aus über 150 Ländern, aus allen 5 Kontinenten kommen sie zurück in ihr Land. Und das sei eine so wichtige Botschaft, heißt es hier, dass man das auf den fernsten Inseln bekannt machen soll. Diese Sammlung Israels, denn sie markiert eine neue Wende in der Heilsgeschichte. Und sie werden kommen zum Berg Zion, haben wir gelesen. Und der Berg Zion ist in Ost-Jerusalem. Das ist der Punkt. Und erst im Sechstagekrieg 1967 wurde dann Ost-Jerusalem erobert. Und da sind sie gekommen nach Ost-Jerusalem, nach Zion. Psalm 147, Vers 2. Der Ewige baut Jerusalem. Die aus Israel Verschleppten bringt er wieder heim. Nach bald 2000 Jahren. Da sind sie in Zion, da sind sie in Ost-Jerusalem, an der Klagemauer. Und sie singen Jubellieder. Und sie klagen auch. Sie klagen über den verlorenen Tempel. Und sie schreiben die Bitte um den Wiederaufbau des Tempels auf kleine Papierstücke und stecken sie in die Ritzen der Klagemauer hinein. Die Klagemauer ist etwas ganz Wichtiges. Diese Steine gehen nämlich zurück auf den Tempel, der im Jahr 70 zerstört worden ist. Die Römer ließen nur diesen sichtbaren Teil der Westmauer stehen, und zwar als Zeichen des Sieges über die Juden. Alles andere wurde ja gepflügt und verwüstet. Aber das ließen sie stehen, und das steht noch heute. Und da beten sie nun um den Wiederaufbau des dritten Tempels. Sie sehen hier das Modell des Tempels mit der Westmauer, die Außenmauer, und dort bei dem roten Pfeil wird angedeutet, welche Mauerreste eben heute als Klagemauer, oder wie man die Juden sagen, Westmauer, noch heute existieren. Nun, wir sehen, es konzentriert sich jetzt immer mehr auf diesen kleinen Platz da in Ost-Jerusalem. Aber da steht eben immer noch die Omar-Moschee. Der Platz gehört offiziell Israel, aber die Präsenz des Islam ist unbeugsam da. Und die Omar-Moschee ist ja gebaut über diesen Felsen. Das ist also ein Bild von oben von der Moschee auf den Boden. Und die meisten Archäologen in Israel sind überzeugt, dass das der exakte Platz war, wo der Tempel stand. Entweder ist dieser Fels hier der Ort des Altars oder dann sogar der Ort des Allerheiligsten des Tempels. In der Folge des Sechstagekrieges hat man dann begonnen, im Tempelberg zu graben. Hier sehen Sie zum Beispiel ein unterirdischer Tunnel, der freigelegt wurde. Und da kamen unwahrscheinliche Dinge ans Licht. Geheime Gänge der Priester, von dem zweiten Tempel noch. Und es war sogar so weit, dass man daran war, ganz spektakuläre Dinge zu entdecken, und dann gab es einen massiven islamischen Widerstand, und so wurden dann nach etwas mehr als 10 Jahren Grabarbeiten, wurde das endgültig versiegelt, damit es zu keinem Konflikt kommt zwischen Juden und Islamisten. Die beiden Rabbiner, die diese Grabungen geführt hatten, kamen also ganz knapp mit dem Leben davon. Sie wären fast ermordet worden und die Polizei konnte sie im letzten Moment dann noch retten. Aber die Vorbereitungen gehen trotzdem weiter. Hier sehen Sie im Atarale Yoshna, das ist eine Talmudschule in Ost-Jerusalem, da hat man bereits das Modell erstellt, wie der dritte Tempel gebaut werden soll. Wenn Sie dort durch die Fenster hindurchschauen, dann blicken Sie gerade auf die Westmauer, auf die Klagemauer hinab. Und das ist der Eckstein für den dritten Tempel. Er wiegt 4 Tonnen. Er ist ohne Metallgegenstände so zubereitet worden. Und bereits dreimal haben Anhänger aus der Tempelbewegung in Israel, und zwar ganz speziell die starke Bewegung der Getreuen des Tempelberges, sie haben versucht, diesen Stein zu platzieren auf dem Tempelplatz. Nun, das zweite Mal an dieses Ereignis mögen Sie sich erinnern. Das war ja eben im Herbst, im Oktober 1990, wo es dann zu einer so massiven Schießerei kam am Tempelberg. Die etwa 3000 Moslem warfen Steine und Kartoffeln bespickt mit Rasierklingen und Metallgegenständen oben vom Tempelplatz die Klagemauer hinunter, und es waren über 20.000 betende Juden da unten. Und das war die Reaktion auf den Eckstein, den man da gebracht hatte. Und dann reagierte die israelische Polizei ja so massiv, und es kamen 17 Araber ums Leben und viel mehr wurden noch verletzt. Also so konkret ist die Situation. Hier sind wir auch immer noch im Ostteil in Jerusalem beim Mechon HaMikdash, beim Tempelinstitut. Und hier werden bereits die Geräte für den Tempel produziert, gebrauchsfertig gemacht. Ich war im Frühjahr dort und habe das besichtigt. Sie sehen nun hier einige Bilder, die von dem Tempelinstitut stammen. Hier zum Beispiel die silbernen Trompeten, die die Priester blasen mussten und die sie dann wieder müssen für den im dritten Tempel. Links oben sehen Sie einen Ausschnitt von dem Triumphbogen des Titus. Und rechts eben die neuen Posaunen für den dritten Tempel. Das Tempelinstitut beschreibt das wie folgt. Links oben, so sind wir vor 2000 Jahren gegangen. Rechts, so sind wir nach 2000 Jahren zurückgekehrt. Hier sehen Sie den siebenarmigen Leuchter, die Menorah. Das ist eine Opferschale, eine goldene Opferschale, womit das Blut aufgefangen wird nach der Schächtung der Opfertiere. Eine Größe ist hier gewählt worden, die dann auch für den großen Versöhnungstag ausreichen wird. Das ist eine Kohlenpfanne, sagt man dem. Mit diesem Gerät holt man die Kohlen auf dem äußeren Altar und bringt sie dann ins Heiligtum, in den Tempel hinein. Auch Musikinstrumente werden wiederhergestellt, so wie man sie im Alten Testament benutzte, damit dann die Tempeldiener, die Leviten, wieder Musik machen können im dritten Tempel. Man hat sogar im Tempelinstitut ein Instrument, eine Harfe, eine besondere Harfe fertiggestellt für den Messias. Wenn er kommt, dann wird er auf dieser Harfe spielen, sagen sie. Hier sind wir in der Ateret Kohanim. Das ist eine Talmudschule und eine Synagoge, wo heute bereits Priester, die Nachkommen sind von Aaron, dem Bruder von Mose, werden hier zu Priestern ausgebildet. Hier sehen Sie die Priestergewänder, die im Tempelinstitut hergestellt werden nach genauen Vorschriften. Und das ist noch etwas Wichtiges. Es gab ein großes Problem. Der ganze Opferdienst des dritten Tempels könnte nämlich nicht beginnen, wenn man nicht das Opfer der roten jungen Kuh hätte. Das ist beschrieben in 4. Mose 19. Mit diesem Opfer wurde dann Reinigungswasser hergestellt, und Priester müssen zuerst gereinigt werden mit diesem Wasser der roten jungen Kuh, aus der Asche dieser Kuh, mit Wasser vermischt. Und sonst sind sie unrein und können gar nicht damit beginnen. Aber das Problem war, man hatte keine rote Kuh mehr. Und dann hat sich jemand gemeldet, ein Christ aus Mississippi, in den USA, und hat gesagt, ja, ich habe rote Kühe auf meiner Ranch. Und vom Tempelinstitut hat man das also geprüft und ist zur Überzeugung gekommen, ja, diese rote Kühe, die entsprechen genau den Anforderungen. Also auch ein solches Detailproblem ist auch gelöst. Nun, die Zeit der Wiedererrichtung des dritten Tempels ist also durch die Bibel angekündigt. Diese lange Zeit ohne Opfer soll ein Ende nehmen. Aber das ist auch die Zeit des Antichristen. Jesus Christus hat gesagt in Johannes 5, 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Der Antichrist. Anti heißt auf Griechisch gegen oder auch anstelle. Der, der sich an die Stelle von Christus. Christus heißt einfach Messias auf Griechisch. Also der Antichrist ist derjenige, der sich an die Stelle von Christus, von dem Messias setzt. Der falsche Messias. Er wird kommen und wird die Masse des jüdischen Volkes hinter sich herziehen können. Und interessant ist, dass heute in Israel eine unwahrscheinlich starke Messias-Erwartung neu entstanden ist. Und man kann auch, und nicht nur in Israel, sogar zum Beispiel im jüdischen Viertel in London, kann man Autos sehen mit der Aufschrift The Messiah is coming. Der Messias kommt. Nun, wenn man Jesus Christus ablehnt, dann ist man in die Gefahr, auf einen falschen Messias hereinzufallen. In den vergangenen 40 Jahren wurde im Judentum, fiel man auf etwa 40 verschiedene falsche Messiasse herein. Und immer im Nachhinein hat man dann gemerkt, das war doch nicht der Richtige. Aber eben der Antichrist, der falsche Messias par excellence, der kommt erst in der Zeit, wo der dritte Tempel wieder aufgebaut wird. Und sobald der Tempel stehen wird, kommt dann auch der Moment, wo er im Vorhof des Tempels ein Götzenbild aufstellen wird. Und dann wird er in den Tempel hineingehen, unerlaubterweise, ins Allerheiligste und wird sagen, ich bin Gott. Also ganz ähnlich wie viele Gurus heute, die sich als Gott bezeichnen, aber vielleicht noch extremer. Denn er sagt nicht nur wie die Gurus, ich bin ein Gott, sondern er sagt, ich bin Gott. Nach der Prophetie wird in dieser Zeit eben diese Umkehr stattfinden, von der wir gelesen haben, diese Umkehr zum Messias. Das heißt aber nicht das ganze Volk, sondern nur ein Drittel des Volkes. Das ist der Überrest des Hauses Juda, so wird er genannt, oder der Überrest Israels. Sie werden durch das Lesen der Bibel zur Überzeugung gelangen, natürlich, Jesus von Nazareth hat doch diese Prophetien auf den Messias so wortwörtlich erfüllt. Auch zum Beispiel, was die Jahrwochen in Daniel anbetrifft, auch was Jesaja 53 anbetrifft. Und es gibt über 300 solche Prophezeiungen, die er erfüllt hat. Und sie werden so überzeugen kommen, Jesus ist der Messias. Sie werden in dieser Zeit auch das Matthäusevangelium lesen, das Neue Testament. Es gibt schöne hebräische, neuhebräische Übersetzungen des Neuen Testaments. Und Jesus Christus spricht diese Zeit an und spricht diese gläubigen Juden an. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr das verwerfliche Götzenbild, von dem schon der Prophet Daniel gesprochen hat, auf dem Tempelplatz stehen seht, Matthäus fügt dann hinzu, wer das liest, soll es gut beachten. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Dann wird eine Zeit der Bedrängnis einsetzen, die so schlimm sein wird, wie es von Anfang der Welt an noch nie gewesen ist und wie es danach auch nie mehr sein wird. Würde diese Zeit nicht von Gott verkürzt werden, so würde sie kein Mensch überleben. Sobald sie das sehen, dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz, dann ist der Tempel entweiht und sie können nicht mehr weiter opfern. Aber sie sollten dann flüchten auf die Berge, und dann nach anderen Stellen eben sogar ins Ausland, wo sie dann von Arabern, bei Arabern Unterschlupf finden werden. Und Jesus Christus sagt, dann wird eine Zeit beginnen, die so schrecklich sein wird, wie es noch nie war, seit von Anfang der Welt an. Also schlimmer als der Erste und Zweite Weltkrieg. Und es wird zu einer Totaleskalation kommen. Und zwar werden wir sehen, ausgehend eben vom Tempelplatz. Also wie gesagt, diese Juden, dieser Drittel der Bevölkerung, der zum Glauben an Jesus von Nazareth kommen wird, wird dieses Götzenbild nicht akzeptieren, diese Verführung ablehnen und sie werden die Flucht ergreifen. Auf die Berge, zum Beispiel auf den Hermon, das Skigebiet Israels, hat einen Skilift oben. Darum ist es doch bemerkenswert, dass Jesus Christus sagt in Matthäus 24, sie sollen beten, dass dieser Fluchtmoment nicht auf den Winter falle. Denken Sie an die Kurdenflucht. Nun, wir haben gesehen, der dritte Tempel wird wieder gebaut werden, aber das wird den Zorn der gesamten islamischen Welt herausfordern. Das bedeutet 1 Milliarde Menschen. Dieser glühende Zorn wird nicht zu besänftigen sein. Aber die Eskalation wird erst losgehen, wenn der Antichrist dieses Götzenbild aufgestellt haben wird. Und dann können Sie das sehr genau nachlesen im letzten Abschnitt von Daniel 11. Zuerst wird der Antichrist beschrieben, der Herrscher in Israel. Und dann heißt es, dass es zu einer Konfrontation kommen wird mit dem König des Südens, mit Ägypten. Dann wird die israelische Armee abgelenkt sein im Süden. Und dann heißt es, dann wird darauf der König des Nordens, das ist eine Bezeichnung, eine feste Bezeichnung für Syrien, eine Attacke starten. Und zwar, wie man das noch nie gesehen hat. Warum? Es geht um Jerusalem. Es geht um die Altstadt. Es geht um den Tempelberg. Sacharja 12 sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Syrien wird verbündet sein mit anderen arabischen Völkern. Ringsum. An jenem Tag werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich ganz gewiss daran verwunden. Zu jener Zeit werde ich alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem anrücken werden. Aber es wird so kommen, wie Daniel 11 es beschreibt, dass das Land Israel überrannt werden wird und verwüstet wird. In 5 Existenzkriegen bis heute konnte Israel nie besiegt werden. Und man begann die israelische Armee als eine unbesiegbare Armee zu betrachten. Aber von dem Moment an, wo das Götzenbild aufgestellt werden sein, aufgestellt werden soll und wo die Masse des Volkes das akzeptiert, dann wird das Volk nicht mehr geschützt werden. Israel wird überrannt werden, aber der Drittel ist ja dann im Ausland geflüchtet und wird Unterschlupf finden. Joel 2 sagt, denn es gibt viele Stellen in den Propheten, die genau diese Invasion immer wieder beschreiben, weil sie so wichtig ist, denn sie wird einen Weltkrieg auslösen. Auch die Westmächte werden dann intervenieren und in Harmagedon aufmarschieren. Und aus dem Osten, sagt die Offenbarung, wird ein Heer kommen mit 200 Millionen Soldaten. Aber in Joel 2 nun heißt es, vor der syrischen Armee aus dem Norden ist das Land wie der Garten Eden und hinten ist alles verbrannt. Also eine Zeit, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Sacharja 13,8. So wird es kommen mit der ganzen Bevölkerung des Landes. 2/3 davon werden umkommen, aber der dritte Teil wird überleben. Ich werde die Überlebenden reinigen, wie man Silber im Schmelzofen reinigt und Gold auf seine Echtheit prüft. Sie werden zu mir um Hilfe rufen und ich werde ihr Gebet erhören. Ich werde zu ihnen sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden sagen, du, Ewiger, bist unser Gott. In dieser schrecklichsten Zeit wird ein Drittel überleben, 2/3 ausgelöscht werden. Sacharja 14, Vers 2. Alle Völker wird der Herr zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen schänden. Die Hälfte der Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt werden. Der Rest wird in der Stadt bleiben. Und dann, das lesen Sie in Joel 4, wird es zu einer ganz entscheidenden Schlacht kommen im Tal Josaphat. Josaphat. Das ist dieses Tal hier, auch Kidron-Tal genannt, zwischen dem Ölberg und der Altstadt von Jerusalem. Sacharja 14, Vers 3. Dann aber wird der Ewige selbst gegen diese Völker kämpfen, wie er in früheren Zeiten für sein Volk gekämpft hat. Mit seinen Füßen wird er an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, östlich von Jerusalem. Der Ewige selber wird intervenieren. Eigenartig ist, dass der Ewige Füße hat. Aber das ist ja die Lehre des Neuen Testamentes und sie ist eben im Alten Testament bereits enthalten, dass der Messias Gott und Mensch zugleich sein wird, sein soll. Jesus Christus wird zurückkommen auf dem Ölberg und wird dann in diese schrecklichsten Kämpfe bei der Altstadt von Jerusalem eingreifen, intervenieren und diese Armeen vernichten. Und in dieser Zeit kehrt dann auch der geflüchtete Überrest zurück aus dem Ausland und wird mit in diese Kämpfe auf der Seite des Messias mitkämpfen. Aber wenn Sie da den Messias sehen werden auf dem Ölberg und er kommt dann hinüber über das Kidron-Tal in die Altstadt nach Jerusalem, da heißt es in Sacharja 13, Vers 6, wenn ihn jemand fragt, was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann wird er antworten, es sind die Wunden, die man mir zugefügt hat, inmitten des Volkes derer, die mich lieben. Man bedenke, das wurde geschrieben von Sacharja 520 vor Christus. Steht so in der jüdischen Bibel. Und da stellt man dem Messias die Frage, was hast du da für Wunden in deinen Händen? Und er gibt die klare Antwort, wo ihm diese Wunde zugefügt worden ist. Aber er sagt nicht, inmitten des Volkes derer, die mich hassen. Er sagt, inmitten des Volkes derer, die mich lieben. Denn dieser Drittel wird ihn lieben. Und dann wird eine Wehklage losgehen. So wie das an der Klagemauer ist. Links sehen Sie die Männer, rechts sehen Sie die Frauen abgetrennt. Alle beten laut, klagen laut. Aber dann wird nach Sacharja 12, Vers 10 etwa eine ganz besondere Wehklage stattfinden. Der Messias sagt, und auch im Jerusalemer Talmud wird diese Stelle auf den Messias gedeutet. Also auch aus jüdischer Sicht. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da, wenn er kommt auf dem Ölberg. Und dann heißt es, sie werden um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt. Sie werden weinen und wehklagen, wie um einen Erstgeborenen. An jenem Tag wird die Wehklage groß sein in Jerusalem. Alle Sippen im Land werden an dieser Totenklage teilnehmen. Jede für sich, Männer und Frauen getrennt. Was mich hier beeindruckt ist, das wird eine Totenklage geben im ganzen Land Israel. Um einen, der da kommt und der lebt. Den sie durchbohrt haben. Er lebt, aber sie werden über ihn eine Totenklage anheben. Und werden sagen, er war es. Er war der Messias und wir haben ihn nicht erkannt. Aber jetzt sehen wir, dass er, wie Jesaja es gesagt hat, um unser Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Missetaten zerschlagen. Und dann wird der Messias, wird der Herr Jesus Christus sein Friedensreich ausgehend von Jerusalem aufrichten. Seine Weltherrschaft, die plötzlich die unlösbaren Probleme der Menschheit lösen wird. Es gibt eine ganze Reihe unlösbarer Probleme. Ein Problem ist zum Beispiel Krieg. Das gehört zu den unlösbaren Problemen. Man hat das versucht, durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch, Krieg verhindern zu können.
Und es ist nicht gelungen, bis ins 20. Jahrhundert. Unser Jahrhundert hat sogar die schlimmsten Kriege gesehen. Wir können das nicht lösen. Und dann wird der Mann kommen, der es lösen kann. Und ausgehend von der Stadt des Friedens wird er weltweit Frieden bringen. Das messianische Friedensreich wird anbrechen. Nun, wir sehen, diese Stadt ist doch eine ganz eigentümliche und faszinierende Stadt. Jerusalem, Stadt des Friedens, aber sie hat so viel Leid, Elend, Blut und Tränen gesehen. Und trotzdem, von dieser Stadt wird schlussendlich der Friede in dieser Welt ausgehen. Es wird nach der Prophetie zu einem friedlichen Zusammenleben kommen von Arabern und Juden und von allen Nationen. Aber in diesem Reich werden nur solche sein, die Jesus Christus anerkennen als Friedensfürsten. Nun, die israelische Friedensbewegung heißt Shalom Achshav, Friede jetzt. Es gibt viele Israelis, die sagen sich, wir wollen nicht erst Frieden haben, wenn der Messias kommt. Wir wollen Frieden jetzt haben. Wir wollen jetzt alle unsere Bemühungen einsetzen, um Frieden stiften zu können. Und das sind ja nicht nur in Israel, sondern in der ganzen Welt gibt es Friedensbewegungen. Auch besonders jetzt in Irland hört man dauernd nur noch das Wort Peace, Peace, Peace. Man hat genug von Blut und Tränen. Man will Frieden haben. Und das sind eigentlich ganz gute Bemühungen, der Wunsch nach Frieden. Aber das Problem ist, dass wir irgendwie doch zugeben müssen, wir können den Frieden gar nicht schaffen. Und wenn wir Frieden schaffen, dann ist er doch nur ein Scheinfrieden letztlich. Shalom Achshav. Und trotzdem hat das eine Botschaft, Friede jetzt. Denn Jesus Christus ist ja gestorben vor 2000 Jahren bald. Warum ist er gestorben hier bei der Stadt des Friedens in Jerusalem? Um Frieden zu schaffen zwischen uns und Gott. Es gibt Menschen, die denken, das Grundproblem des Menschen, das ist der Klassenkampf. Das ist das Grundproblem. Gut, das glauben nicht mehr viele, aber es gibt andere, die denken, das Grundproblem des Menschen, das ist, dass er nicht recht weiß, was Demokratie ist. Wenn man richtig Demokratie verwirklichen würde, dann könnte man Frieden und könnte man eine schöne, sich lohnende Gesellschaft schaffen. Und so gibt es viele Dinge, die man sich sagt, wo können wir das Problem, das Grundproblem des Menschen erkennen? Aber es sind eigentlich nur immer Auswirkungen des Grundproblems. Unser Grundproblem ist, dass wir keinen Frieden haben mit Gott. Und Jesus Christus ist bei Jerusalem gestorben, damit wir Frieden mit Gott bekommen können. Damit das Problem unserer Schuld gelöst werden kann, das uns eben trennt von Gott. Und jeder hat persönliche Schuld. Und wenn man diesen Spiegel, die 10 Gebote wirklich sich persönlich vorgesetzt hat, dann kommt man zu dieser Überzeugung. Nun, diese Schuld, wie kann sie vergeben werden? Nun, wie das Judentum hat das gezeigt, Erlösung, Vergebung durch Stellvertretung. Der Israeli musste seine Hände auf ein unschuldiges Tier legen, auf den Kopf, wie Sie das hier sehen in der Opferszene. Er musste ganz konkret seine Schuld bekennen. Also nicht so, es tut mir leid, was ich irgend alles schon gemacht habe in meinem Leben, sondern ganz konkret. Gott wollte hören, was tut dir konkret leid? Und dann musste der Schuldige selbst, nicht etwa der Priester, das Tier schächten, die Halsschlagader öffnen. Und das ging unter die Haut. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das ist genau das gleiche Prinzip im Neuen Testament. Der Herr Jesus Christus hat diese Opfer erfüllt in seinem Opfer Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden eingestehen und Gott bekennen, so erweist er sich treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So wird das trennende Problem von Gott, das trennende Problem, das uns von Gott abhält, wird gelöst. Da auf dem Hügel Golgatha, außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem, ist der Friedefürst gestorben, um Friede mit Gott zu schaffen. Und wer ganz persönlich das Opfer Jesu Christi für sich in Anspruch genommen hat, seine persönliche Schuld Gott bekannt hat und wirklich so Frieden mit Gott bekommen hat, der merkt dann plötzlich, dann kann man auch Frieden haben, zum Beispiel mit der Frau zu Hause. Oder Frieden haben mit den Kindern. Oder Frieden haben mit dem Nachbarn. Oder mit den Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Da merkt man plötzlich, es ist also möglich, Shalom Achshav, in diesem Sinn ist es möglich, Friede jetzt, nicht weltweit, aber wenigstens in einem begrenzten Rahmen und zwischen uns und Gott. Römer 3, Vers 22. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dass Menschen aber für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist das Angebot nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, wie wir gesehen haben. Aber jeder muss es persönlich für sich in Anspruch nehmen. Und darum hat nämlich der Prophet Jesaja geschrieben, dass er die Schuld vieler tragen würde, der Messias. Er hat nicht gesagt, die Schuld aller Menschen, vieler Menschen. Das ist also im hebräischen Text ganz eindeutig. Viel heißt nicht alle. Und warum? Denn es wird diese Vergebung wird nur denen zugutekommen, die sie persönlich im Vertrauen auf den Sohn Gottes in Anspruch nehmen. Er wird wiederkommen, wird Frieden bringen, aber es ist schon möglich, jetzt Frieden zu haben. Shalom Achshav. Das wünsche ich jedem, der hier ist, dass er diesen Frieden ausgehend von der Stadt des Friedens, Jerusalem, ihr Shalom, Stadt des Friedens, dass er diesen Frieden heute kennenlernen kann.